Bin ich so laut, dass er mich trotzdem versteht? Wow. Okay. Eine Thomas-Predigt, oder? So, ich versuche mal langsam meine Stimme zu normalisieren. Genau. Ohne dass euch die Ohren wegfliegen. So, ja, ich habe gesagt, ich mag das Gebäude hier. Ich finde es schick. Ich weiß nicht, jeder von euch teilt das, habe ich gehört. Genau, aber ich habe vorhin ausprobiert, jetzt kann man sogar von hinten die Liedtexte erkennen. Ja, also besser. Genau, und ich habe letzte Woche etwas erfahren, was mich erstaunt hat. Ja, also etwas, was ich richtig gedacht habe, wow, krass, das ist cool. Ihr seht, wie ich, dass jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, Jakob an der Technik sitzt. Fast jedes Mal, also ziemlich jedes Mal. Was ich nicht wusste ist, dass er auch derjenige ist, der morgens zu einer Garage fährt, die ganzen Sachen, die hier aufgebaut werden, auslädt, hierher fährt, es aufbaut, Technik macht, anschließend alles wieder einsammelt, wieder zurück in die Garage fährt und dafür nimmt er sich einen Mietwagen. Ich hatte keine Ahnung. Und er hat meines Wissens noch nicht einmal eine Rechnung eingereicht für den Mietwagen, sondern das macht er alles selber. Das hat mich inspiriert. Was für ein toller Diener. Ich meine, wir stehen alle noch unter der Dusche, ja, oder wir sitzen mit dem Kaffee in der Hand auf der Couch und denken so, naja, muss ich so langsam mal die Schuhe anziehen. Und er ist schon im harten Arbeitseinsatz. Was für ein Diener, was für ein Vorbild. Und ich weiß, wir haben viele Diener wie ihn in der Gemeinde, die Dienst tun, der im Verborgenen geschieht. Und wir kriegen es noch nicht mal mit. Das habe ich erfahren letzte Woche. Und ich muss sagen, es hat mich wirklich inspiriert. Wir haben vor, diesen Gottesdienst im neuen Jahr zweimal im Monat zu machen, nach Möglichkeit. Und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass Jakob in der Lage sein wird, so eine Aktion 26 Mal im Jahr durchzuziehen. Ich glaube, die Schlüsselkompetenz von Jakob und seinen Kollegen ist vor allen Dingen, dass sie die Technik machen können, dass sie wissen, wie man dieses Zeug hier vorne aufbaut. Das ist etwas, was ich nicht kann oder wo ich viel Training bräuchte, damit ich das auch nur annähernd so gut könnte. Aber jetzt mal ganz im Ernst, zu einer Garage fahren, Sachen einzuladen und die hierher zu bringen, die anschließend einzusammeln und wieder mitzunehmen und zurückzufahren, das können, glaube ich, viele von uns. Also ich glaube, wir können Jakob gut entlasten, sodass er sich auf die Technik konzentrieren kann, auf das, wo wir ihn wirklich brauchen. Also der Aufruf an euch, wenn ihr ein Auto habt und ein großes Dienerherz, dann schaut mal, ob ihr den lieben Jakob nicht entlasten könnt. Wenn wir einander die Arme hochhalten in dieser Gemeinde, dann ist hier viel möglich in unserer Gemeinschaft. Ich durfte übrigens letzte Woche mein 22. Taufjubiläum feiern. Das ist jetzt fast schon die Hälfte meines Lebens. Und so habe ich also eines Morgens im Bett gelegen und ich habe so drüber, fasziniert drüber nachgedacht, was sich in diesen 22 Jahren so alles geändert hat. Wusstet ihr, dass ich am Anfang meiner Bibelstudien blonde Haare hatte? Blondierte Haare. Ich habe leider nirgendwo ein Foto davon. Also falls einer von euch das damals gesehen hat und ein Foto davon hat, ich würde mich freuen, wenn ihr das schickt. Blonde Haare mit Mittelscheitel. Ich kann es fast selbst nicht glauben. Nicht schön, aber selten. Ich bin auch ein- bis zweimal in der Woche ins Fitnessstudio gegangen damals. Oh, und ich war immer in irgendeinem Kampfkurs. Ich habe Karate mal gemacht, ich habe mal Aikido gemacht, mal Pinchak-Silat. Ich habe das neulich meinen Kindern erzählt, die haben nur gelacht. Die haben es mir nicht geglaubt. Ich konnte übrigens auch überall schlafen. Also am Anfang, als ich getauft wurde in der Zeit, habe ich auf ein paar Matratzen geschlafen, die in der Brüder-WG rumlagen. Später habe ich dann ein paar Wochen lang auf einer Decke geschlafen, die gefaltet auf dem Boden lag. Dann habe ich mal mit einem anderen Bruder im gleichen Zimmer geschlafen für die ganze Zeit, auf einem Bett aus Pappe. Das ist kein Witz. Ja, du erinnerst dich, genau. Später habe ich mit 4 anderen Brüdern im gleichen Zimmer in Doppelsteckbetten geschlafen für 1-2 Jahre. Das Fenster war auch im Winter bei -10 Grad immer geöffnet, sonst wären wir alle erstickt. Dann habe ich mal ein paar Wochen mit einem obstruktiven Apnoe-Schnarcher in einem Zimmer geschlafen. Okay, der eine oder andere von euch sagt jetzt vielleicht, welcome to my life. Genau, ich habe mal auf einer Ledercouch, auf einer Zweisitzer-Ledercouch geschlafen für eine längere Zeit. Die konnte man zwar ausziehen, aber das war mir zu viel Arbeit. Also einfach Beine anwinkeln, Kopf auf die Lehne und gute Nacht. So, heute schlafe ich auf dem Bett, das ist so bequem, ich könnte den ganzen Tag da drin liegen. Also es hat sich wirklich viel verändert, ich habe mich sehr verändert. Ich war auch sehr viel alleine vor meiner Taufe. Das war schon damals nicht so mein Ding. Heute habe ich euch. Und ich bin zu fünft, kann man wirklich sagen. Also mit meiner Familie, ich vermisse ja sogar schon, wenn ich 2 Tage auf Dienstreise bin. Also meine Familie komplettiert mich. 22 Jahre, vor 22 Jahren, da hat das Kreuz einen Typen, der ein bisschen unsozial war, muss ich sagen im Rückblick, definitiv ein bisschen komisch, meistens alleine, nicht glücklich. Also vor 22 Jahren hat das Kreuz von Jesus mich in eine komplett andere Richtung geschleudert. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich darüber bin. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo ich ohne das Kreuz heute wäre. Aber ich will es auch gar nicht wirklich wissen. Wir kommen in unserer Predigtserie heute bei Lukas an, am Kreuz. Und das ist eine krasse Geschichte. Das ist die Geschichte, um die sich alles dreht. Es dreht sich alles um diese Geschichte, was davor geschieht, im Alten Testament und im Neuen Testament. Und es dreht sich alles um diese Geschichte, was danach geschieht im Neuen Testament. Und sie ist doch so schwer zu begreifen. Lasst uns mal lesen, gemeinsam in Lukas 23, die Verse 32 bis 48. Lukas 23, 32 bis 48. Wir lesen die ganze Passage. Es wurden aber auch andere hingeführt, 2 Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen. Er helfe sich selbst, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selbst. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die 6. Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an die Brust und kehrten wieder um. Wenn ich diese Geschichte lese, dann bin ich erschüttert, wie beiläufig sie erzählt wird. Ich greife mal 2 Stellen hervor. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Die Kreuzigung ist hier gefühlt ein Nebensatz. Es liegt scheinbar mehr Fokus darauf zu erklären, wie die Stätte heißt oder wer da links oder rechts neben ihm gekreuzigt wird. Oder später heißt es dann, und als er das gesagt hatte, verschied er. Ich meine, hier stirbt gerade Gott im Fleisch. Hier stirbt gerade Gott im Fleisch. Das ist empörend. Das ist skandalös. Das ist beschämend für uns Menschen. Aber in Lukas klingt es fast beiläufig. Dabei zielt alles seit dem Rauswurf der Menschen aus dem Paradies auf diesen einen Augenblick hin. Der Augenblick der Wiederversöhnung von Gott mit den Menschen. Der Augenblick, in dem der Vorhang zwischen Gott und den Menschen im Tempel zerrissen wird. Der Augenblick, der prophezeit ist, in der ersten Prophezeiung überhaupt, ganz am Anfang, als Gott zu Eva sagt, ihr Nachkomme Satan den Kopf zertreten wird und er wird ihm in die Ferse stechen. Das ist der Moment, den wir hier sehen. Und er wird in zwei gefüllten Nebensätzen in diese Geschichte eingebaut. Im 1. Korinther 1, Vers 18 sehen wir, denn das Wort vom Kreuz, heißt es da, ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Mein erster Punkt ist, denn das Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Natürlich ist das Kreuz eine Torheit. Ein Kreuz ist kein Siegeszeichen. Ein Kreuz ist ein schmachvoller Tod. Du wurdest nicht nur hingerichtet, wenn du am Kreuz gestorben bist, mit, sagen wir mal, Kopf ab, sondern du wurdest öffentlich aufgehängt, zum Spott der Leute, als abschreckendes Beispiel. Und dann musstest du langsam und qualvoll sterben. Währenddessen sind die Leute vorbeigekommen, sie haben dich verspottet, sie haben dich ausgelacht, sie haben dich bespuckt. Deine persönlichen Gegner haben sich nicht nehmen lassen, zu kommen, sich das anzusehen und dich persönlich zu verspotten. Er hat anderen geholfen. Er helfe sich selbst. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Haben sie gesagt. Sie hätten genau gut sagen können, hey, du hast uns kritisiert und du hast uns vorgeworfen, Gott nicht zu kennen. Und sieh dir mal an, wer von uns letzten Endes recht hat. Ha? Du hast uns kritisiert, aber die Zeit hat uns recht gegeben. Für den Menschen, der Gottes Plan nicht kennt, ist das Kreuz eine Torheit? Warum würde man irgendetwas anderes denken? Warum würde man irgendetwas anderes machen, als sich von diesem Jesus abzuwenden, der da so schmachvoll stirbt? Ja, denen, die Gottes Plan nicht kennen, ist das Kreuz eine Torheit. Aber nicht nur damals. Warum würde Gott seinen Sohn hinrichten? Viele Menschen lehnen diesen Gedanken ab. Ich meine, was für ein Vater würde seinem Sohn auch nur etwas Schlechtes wünschen? Was für ein Vater würde die Hinrichtung seines Sohnes nicht verhindern, wenn er es könnte? Aber was für ein Vater würde die qualvolle Hinrichtung seines Sohnes zum zentralen Baustein seines Planes machen? Viele Menschen lehnen das ab. Viele Menschen wollen diesen Aspekt von Gottes Handeln nicht akzeptieren und sie blenden es aus. Oder sie verwerfen es ganz. Einige verwerfen es ganz, Gott nachfolgen zu wollen, weil sie einem solchen Gott gegenüber keine Sympathien aufbringen können. Für den Menschen, der Gottes Plan nicht kennt, ist das Kreuz eine Torheit. Lehnst du dieses Opfer von Jesus ab, dann sei kein Tor. Wir lesen schon in Jesaja 53, Vers 4. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Aber wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Das ist Jesaja. Das ist prophezeit 700 Jahre vor Christus. Die ganze Bibel, wie ich schon gesagt habe, seit Adam und Eva, zielt auf diesen Moment des Kreuzes hin. Er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Mach nicht den Fehler und halte ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Sonst verpasst du deine persönliche Aussöhnung mit Gott. Wir lesen auch in Jesaja Vers 55, nicht weit hinter der Jesaja 53 Stelle. Da steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Stelle, wenn wir das Kreuz einordnen wollen. Weil wir denken oft nicht über unseren Tellerrand hinaus. Tod ist das Ende. Tod ist final. Tod ist ultimativ. Mord ist das schlimmste aller Verbrechen. Ein Verbrechen, das man nicht wieder gut machen kann. Wirklich. Tod ist für uns Menschen so emotional, dass ich hier vorne aufpassen muss, was ich sage, wie ich darüber rede. Zum Beispiel mache ich keine anschaulichen Beispiele, weil ich weiß, dass ich dann den einen oder anderen von euch emotional verlieren würde. Aber was ist Gottes Sicht auf den Tod? Für ihn ist der Tod ein ganz normaler Bestandteil des Lebens. Es gibt die Geburt und es gibt das Sterben, der Anfang und das Ende auf dieser Erde. Aber diese Erde, diese Zeit hier, die ist nicht alles. Diese Zeit hier auf der Erde ist wichtig, aber sie ist nur ein winzig kleiner Ausschnitt von Gottes Plan mit dir. Es heißt über Jesus in Kolosser 1, Vers 15 bis 17, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und der ist vor allem und es besteht alles in ihm. Jesus war schon vor Anbeginn der Zeit da. Lukas 22, Vers 69. Aber nun wird der Menschensohn, das sagt Jesus, sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Ich greife schon mal der Predigt für nächste Woche voraus. Jesus wurde für uns geopfert. Aber daran war nichts final. Daran war nichts furchtbar. Wenn du sagst, das sei ferne, dass Gott seinen Sohn opfern würde, dann will ich dich erinnern, was Jesus zu Petrus gesagt hat, als der versucht hat, ihm die Kreuzigung auszureden. Matthäus 8, 31 bis 33. Und Jesus, und er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Ja, also Petrus hat gesagt, was sagst du denn da? Nein, das wäre das Schlimmste überhaupt. Hör auf, sowas zu sagen, dass du getötet werden musst, wenn wir jetzt nach Jerusalem gehen. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Weil nämlich Petrus gedacht hat wie ein Mensch, nicht wie Gott. Mein erster Punkt ist, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren sind. Mein zweiter Punkt ist, uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Das Kreuz ist uns Gottes Kraft. Das Kreuz ist eine Kraft, die es schafft, Dinge zu vernichten, die kein Mensch besiegen kann. Das Kreuz ist unsere Sünde, unsere Chance, Sünde zu überwinden. Als ich dieses Thema bekommen habe, das Kreuz, habe ich gedacht, oha, ist jetzt nicht so, als ob das ein Thema wäre, über das wir nie predigen. Im Gegenteil, wir reden ja jeden Gottesdienst darüber. Das letzte Mal, da war ich nicht in Berlin, hat Dirk zu euch gesprochen. Davor Soraya und Quentin, davor Yannick Lenoen. Ich meine, wow, welche neue Erkenntnis sollte man da hinzufügen können? Vielleicht muss man keine neue Erkenntnis hinzufügen, aber Paulus würde es ungefähr so ausdrücken. 1. Korinther 2, Vers 2. Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als alleine Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Christus, der Gekreuzigte. Das ist, um was sich alles dreht. Mehr brauchen wir in gewisser Weise nicht zu wissen. Schauen wir zurück ins Alte Testament. Als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, da kam es zur Trennung von Gott und den Menschen. Da kam es zur Trennung vom Schöpfer und vom Geschöpf. Und seitdem gibt es eine Mauer. Wir können nicht zu Gott. Wir sehen ihn nur wie in einem Zerrbild oder durch einen Schleier. 1. Korinther 13, Vers 12. Die Israeliten, die konnten seine Stimme nicht ertragen. 5. Mose 5, Vers 26. Moses durfte ihn nicht sehen, weil er es nicht überlebt hätte. 2. Mose 33, Vers 20. Das ist nicht Gottes Plan. Ja, er hat das schon vor der Schöpfung vorausgesehen. Aber so wie wir Menschen jetzt leben, das ist nicht sein Plan für uns. Sein Plan ist es, eins mit uns zu sein. Johannes 17, Vers 21. Sein Plan ist es, mit uns verbunden zu sein, uns in seiner Gegenwart zu haben. Offenbarung 21, Vers 3 bis 4. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Was uns Menschen von Gott entfremdete, was uns trennte, das war die Sünde von Adam und Eva. Und danach die Sünde von jedem Einzelnen von uns. Und noch heute, selbst jetzt, wo du getauft bist, das Einzige, was dich von Gott trennen kann, ist die Sünde. Vielleicht nicht sofort, aber in Jakobus 1, Vers 15 lesen wir: Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Werde nicht stumpf der Sünde gegenüber, denn die Sünde führt zum Tod. An der Stelle muss ich einen kleinen Exkurs machen. Wir haben im Mai, das war das letzte Mal, dass ich vor euch stand und gepredigt habe, mit unserer Umkehrserie angefangen. Ziel war es, dass wir erst persönlich, dann in der Familie, im Bibelkreis und dann in der ganzen Gemeinde gemeinsam unser Denken erneuern. Dass wir weltliche Tendenzen, die sich bei uns eingeschlichen haben, überwinden. Dass wir uns auf das Himmelreich ausrichten, dass wir die Sünde in unserem Leben ablegen. Wir haben das initial für 3 Monate angesetzt und es sollte in einer gemeinsamen Versammlung unserer Gemeinde enden. Und ich finde, wir haben auch gut angefangen. Viele Geschwister haben sich das Thema sehr zum Herzen genommen. Ich habe auch viele Gespräche geführt mit Einzelnen, die gesagt haben: Was bedeutet es denn wirklich? Was soll ich daraus machen? Viele Bibelkreise haben das Thema bei sich auf die Agenda genommen und wirklich tief bearbeitet. Aber wir haben dieses Thema leider nicht gut zu Ende gebracht. Als wir unser Gebäude verloren haben, haben wir beschlossen, dass wir in den Gottesdiensten, wenn wir zusammenkommen, uns auf das Lukas-Evangelium konzentrieren und dass wir das Thema Umkehr in den Andachten weiter behandeln. Und im Rückblick muss ich sagen, das war wohl ein Fehler. Auf jeden Fall haben wir das Momentum verloren in der gesamten Gemeinde, in den Bibelkreisen. Nicht alle Bibelkreise waren in der Lage, das Thema gut umzusetzen. Das ist eigentlich genauso, wie man eine Umkehrserie nicht durchführen möchte. Deshalb haben wir auch noch keine gemeinsame Versammlung gehabt. Und wir können mit diesem Stand nicht zufrieden sein. Wir haben gestern im Gemeinderat darüber gesprochen. Und wir brauchen mehr Zeit, weil wir müssen uns einen neuen Ansatz überlegen. Und den werden wir mit den Bibelkreisleitern, sicherlich mit den Bibelkreisleitern zusammen entwickeln. Mit den Erfahrungen, die wir bislang schon gemacht haben. Aber einstweilen möchte ich euch an dieser Stelle um Geduld bitten. Davon völlig unabhängig möchte ich euch daran erinnern, dass ihr alles habt, um euer Denken zu erneuern. Ihr seid beim Thema Umkehr und beim Thema Metanoia in keiner Weise vom Gemeinderat abhängig. Weder persönlich noch in eurer Familie, noch in eurem Bibelkreis. Ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr braucht auf niemanden warten. Denn das Kreuz ist deine Chance, jede Sünde zu überwinden. Das Kreuz ist eine Superkraft Gottes, mit der alle Trennung überwunden werden kann. Es ist ein Schlüssel, mit dem du alle Schlösser und Türen öffnen kannst. Und irre dich nicht, das Kreuz ist auch das Einzige, was dich von deiner Sünde retten kann. Es ist nicht Umkehr, die uns zum Kreuz hinführen soll. Es ist nicht Wiedergutmachung, die aus dem Kreuz erfolgen soll. Es ist nicht geistliches Wachstum, das das Kreuz als Basis braucht. Es ist nicht Gebet, es ist nicht Bekenntnis, es ist nicht Erkenntnis. Das sind alles Dinge, die sind wichtig. Aber nur das Kreuz hat die Macht, deine Sünde zu besiegen und deine Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet wurde. So dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Das ist Römer 6, Vers 5 und 6. Wir wissen, diese Stelle spricht von der Taufe. Das sehen wir in den beiden Versen vorher. Die Taufe ist also der Moment, in dem wir mit Christus zusammenwachsen. Weil wir ihm in seinem Tod gleich werden. Damit wir ihm auch in seiner Auferstehung gleich werden. In der Taufe werden wir durch das Kreuz erneuert. Der alte Leib der Sünde wird zerstört. Wir werden ein neuer Mensch durch ihn. Und jetzt gibt es Menschen, die Taufe ablehnen, weil sie sagen, es sei ein Werk und wir werden doch nicht durch Werke gerettet, sondern allein durch Gott. Ich meine, was für ein Unsinn! Die Taufe ist allein das Werk des Kreuzes, das uns reinigt. Wir können da nichts hinzufügen. Okay, lass uns wieder rauszoomen. Auf Jesus am Kreuz. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Jesus am Kreuz ist real. Sein Leiden, sein Sterben, das war real. Gott hat uns das Kostbarste, was er hatte, gegeben. Seinen Sohn. Und Jesus hat sein Leben hingegeben. Er hat die Schmerzen, die damit verbunden waren, freiwillig auf sich genommen, damit du mit Gott versöhnt sein kannst. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Das Wort vom Kreuz ist uns, die wir selig werden, Gottes Kraft. Mein zweiter Punkt, uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Und damit komme ich zu meinem letzten Gedanken, der uns zum Abendmahl leiten soll. Das Abendmahl ist eine Feier. Wir sagen ja immer, wir feiern jetzt das Abendmahl und dann wird's still und jeder senkt seinen Kopf. Wir sind schon lustig, oder? Hey, ich mache das auch. Ich werde still und ich senke meinen Kopf. Man könnte sagen, es ist eine deutsche Feier, ich weiß es nicht. Spaß beiseite. Das Abendmahl, also der Moment, an dem wir an Jesus Tod am Kreuz denken, ist ein Grund zur Freude. Wir sollen das Abendmahl feiern. Denn durch seine Wunden seid ihr heil geworden, heißt es im 1. Petrus 2, Vers 24. Wir sehen das Beispiel der ersten Christen. Die mussten manchmal gezügelt werden, weil sie das Abendmahl zu wild gefeiert haben. Zum Beispiel in Judas 12. Das Abendmahl heißt in der Bibel übrigens nicht Abendmahl, wenn man es direkt übersetzt, sondern Herrenmahl oder Liebesmahl. Das Liebesmahl. Wir feiern unseren Herrn. Und wir feiern seine Liebe zu uns, die sich im Kreuz zeigt. Lasst uns also Brot und Wein mit Freude zu uns nehmen und unseren Herrn feiern, denn das Kreuz ist Gottes Kraft für uns in unserem Leben. Großer Gott, deine Wege sind wirklich viel höher und deine Gedanken viel höher als die eines Menschen. Und wir können jede Woche zusammenkommen und über das Abendmahl, über das Kreuz, über das, was du da gemacht hast, reden. Und trotzdem erstaunt es uns immer wieder, wenn wir uns damit auseinandersetzen und wenn wir schauen, was da wirklich passiert ist. Du hast wirklich ein Zeichen gesetzt für uns. Du hättest die Sünde sicherlich auch anders wegnehmen können, weil du bist Gott, du bist allmächtig. Aber du hast ein Zeichen für uns gesetzt, ein Zeichen, das uns zeigen soll, wie wichtig es dir ist, wie wichtig dir das ganze Thema ist. Deshalb hast du schon von Anfang an bei Adam und Eva den Weg vorgezeichnet auf das Kreuz, um da zu zeigen, dass deine Liebe so groß ist, dass du bereit bist, alles zu geben, damit wir mit dir ausgesöhnt werden können, damit wir mit dir verbunden werden können. Und Gott, wir gehen damit oft so leichtfertig um. Du hast alles gegeben, aber wir geben oft nicht alles. Vater, wir lassen uns oft von unserem Leben Gedanken nehmen und wir vergessen die Relevanz, die das Kreuz in unserem Leben hat. Dass wir mit dir versöhnt sein können, dass wir dir nahe sein können, dass eine Zukunft vor uns steht, die ewig ist, die mit dir ist, wo du alle Tränen abwischen wirst, wo du bei uns sein wirst, wo wir deine Stimme hören können, ohne dass wir erschrecken. Wo wir dein Angesicht sehen können, ohne dass wir sterben müssen. Wo wir deine Liebe wirklich verstehen. Und ich danke dir für diese großartige Perspektive, die du uns gibst in der Schrift. Ich danke dir für deinen großartigen Plan, den du gebaut hast, den du gemacht hast, den du durchgezogen hast, gegen alle Widerstände von uns Menschen. Und ich danke dir dafür, dass wir das Wort haben, in dem du uns alle diese Dinge aufzeigst. Und wo wir sehen können, wie groß deine Liebe ist. Und wo wir den Weg erkennen können, der zu dir führt, zur Aussöhnung mit dir. Wir sind sehr gesegnet. Deine Liebe zu uns ist überhaupt nicht selbstverständlich, Gott. Und wir möchten es Abendmahl feiern. Wir möchten es feiern, dass Jesus gesagt hat, ich bin bereit, diese Schmerzen und dieses Leid auf mich zu nehmen, damit wir versöhnt werden können. Wir feiern das Abendmahl, wir feiern den Moment, in dem du Gott gezeigt hast, dass deine Liebe so groß ist, dass sie alles überwindet. Bitte in Jesu Namen. Amen.